Nächster Halt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
Nächster Halt, On-Demand Services. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katharina Goy und diese Folge widmen wir dem Thema On-Demand Services. Dazu habe ich heute Anthony Armiger, den zweiten, zu Gast vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein. Dort ist er Projektleiter für On-Demand-Verkehre oder Ride-Pooling. In dieser Folge möchten wir zum einen über die spannenden Projekte im On-Demand-Bereich beim Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein sprechen und zum anderen aber auch gleichzeitig einen Blick darauf werfen, welchen großen Mehrwert On-Demand-Services oder On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum haben können. Schön, dass du da bist, Anthony.
Vielen Dank, Katrin. Ich freue mich, dabei zu sein.
Zu Beginn möchten wir alle Zuhörenden einmal auf den gleichen Stand bringen. Daher, was verbirgt sich hinter dem Begriff On-Demand-Verkehre?
Oh, On-Demand-Verkehr. Das ist mein Lieblingsthema. Genau, ich brenne für dieses Thema. Das ist, man könnte das so sagen, dass es die fortschrittlichste Form des Bedarfsverkehrs ist. So, am Ende des Tages wird ein fortgeschrittenes Backend-System verwendet mit einem Algorithmus, das heißt intelligenten Routing-Algorithmus. Und damit wird Leute oder Fahrgäste, die von Punkt A nach Punkt B oder nach Punkt C oder nach Punkt D gebracht werden wollen, intelligent gebündelt und sehr effizient im Vergleich zu einem Rufbus oder einem Anrufsammeltaxi. Und das wird alles im Backend intelligent berechnet. Und dabei verwenden wir auch virtuelle Haltestellen. Das ist auch ein sehr neues Ding in diesen Bereichen in Bedarfsverkehr. Und um alles intelligent funktionieren zu lassen, braucht man ein Netz von virtuellen Haltestellen, sodass das intelligente Routing-Algorithmus funktioniert.
Dann darauf kommen wir auch später nochmal genauer zu den virtuellen Haltestellen, was sich da genau hinter verbirgt und wie das alles funktioniert. Einen zweiten Begriff, den wir vorab klären sollten, der ja auch eng im Zusammenhang besteht. Du hast es gerade auch schon in deiner Erklärung angedeutet. Ein zweiter Begriff, Mobility as a Service, auch kurz als MaaS oder MaaS bekannt. Kannst du uns den auch nochmal kurz erklären?
Ja, klar. Mobility as a Service, das ist einfach am Ende des Tages eine Dienstleistung, wo man einen Verkehr verwenden kann mit einem App sozusagen, ein System. So ein Mobility, eine Form der Mobilität, der in eine App verwendet werden kann, grob gesagt.
Jetzt sollten wir alle auf dem gleichen Stand sein, auch die vorher die Begriffe vielleicht noch nicht gehört haben. Nun zurück zu den On-Demand-Verkehren und den ländlichen Räumen, was ja auch ein bisschen dein Herzensthema ist im ländlichen Raum von Schleswig-Holstein. Wie können denn On-Demand-Angebote, On-Demand-Services den ÖPNV ergänzen bzw. bei euch auch im ländlichen Raum noch attraktiver machen?
Momentan, also was sehr wichtig für uns ist, dass wir On-Demand-Verkehr in eine größere MaaS-Lösung integrieren können. Das heißt, wir haben eine multimodale App, die Multimodalität, also wo unterschiedliche Verkehrsangebote in eine zentrale App angeboten werden. Das ist unsere NASH-Plus-App. Wir haben vor der On-Demand-Verkehr unsere NASH-Shuttle-Angebote. NASH-Shuttle ist unsere On-Demand-Verkehrs-App momentan, dass wir diese Leistung in unsere NASH-Plus-App integrieren, sodass unsere Fahrgäste oder dass unsere Anwohner, Anwohnerinnen und die Touristen und Touristen, die Schleswig-Holstein besuchen, dass die alle unsere öffentlichen Verkehre in eine zentrale App nutzen können. Das ist unsere große Vision. Aber genau, also viele unterschiedliche Kommunen oder Städten in ganz Deutschland, die fokussieren eher auf urbanen Räumen für On-Demand-Verkehr, zum Beispiel Moye in Hamburg und Schleswig-Holstein, das Land Schleswig-Holstein, den Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein, wir haben vor, On-Demand-Verkehr eher in ländlichen Räumen zu platzieren, weil wir am Ende des Tages wollen wir für die ländliche Bevölkerung ein Netz wie in einer Großstadt widerspiegeln. So, und die Leute in ländlichen Räumen, die sollen auch die Möglichkeit haben, mobil zu werden, ohne privaten Wagen. Und On-Demand-Verkehr schließt diese Lücken und bietet eine sehr gute Anschlussmöglichkeit für den ÖPNV.
Was sind denn eure Ziele dabei? Wir sollen das Auto stehen lassen, hast du gerade schon gesagt. Ihr habt ja viele unterschiedliche Projekte schon gestartet, wo es On-Demand-Services gibt im Land. Ja, was sind eure Ziele dabei?
So, unsere Hauptziel ist, dass wir ein Ergänzungsangebot zum ÖPNV anbieten. Und das heißt, dass wir ÖPNV nicht komplett ersetzen durch On-Demand-Verkehr. Die Leute sollten es auch nicht so sehen, sondern wenn ÖPNV irgendwo nicht fährt, dann können wir On-Demand-Verkehr anbieten und die Leute dahin bringen, wo der ÖPNV doch weiterfährt. Nicht nur um Räumlichkeiten, sondern auch in den Bedienzeiten. So zum Beispiel bei unserem Projekt Remo in der Region Lenzburg. Wir haben eine sehr gute ÖPNV dort. Also die Buslinien fahren zu einer guten Taktung und da sind ziemlich viele Linienbussen auch da unterwegs. Aber die fahren nur bis um 20 Uhr abends. Und dann am Wochenende fährt ab 21 Uhr Remo. Und der geht bis 3 Uhr morgens. So da sieht man, das ist eine Ergänzung zu den Bedienzeiten für den ÖPNV. So, das ist unser Hauptziel. Und ein zweites Ziel, ein Nebenziel sozusagen, ist, dass wir den Zweitwagen, Zweit-PKW abschaffen. Wir sind natürlich immer noch Realisten. Wir sind im ländlichen Raum. So natürlich fahren die Menschen mit den Privatwagen. Ich komme auch aus einer sehr ländlichen Gegend in den USA. Und da haben wir jetzt Autos zu Hause, die wir sehr gerne verwenden. Aber natürlich müssen wir die nicht verwenden, wenn wir einen On-Demand-Verkehr da haben. So, das ist auch ein Nebenziel sozusagen.
Aber ganz ohne Auto geht es auch im ländlichen Raum nicht. Oder ist sehr, sehr schwierig.
Genau.
Du hast ja gerade schon gesagt, es ergänzt den öffentlichen Nahverkehr an Randzeiten zum Beispiel. Häufig hat man ja auch in ländlichen Räumen das Problem, dass leere Busse fahren, die dann nur einmal stündlich fahren, weil eben die Leute dann auf ihren privaten PKW zurückgreifen. Du hast vorhin schon gesagt, im Hintergrund ist eine App, ein System, was Fahrten möglichst effizient gestaltet, nachhaltig. Wie kommen die Kunden zu den Bussen, zu den On-Demand-Verkehren? Und meine zweite Frage zu diesem Blog ist, wie kann man denn so einen On-Demand-Service buchen? Du hattest gerade schon von virtuellen Haltestellen gesprochen. Erklär das doch.
Tatsächlich, virtuelle Haltestellen sind die Hauptantworten in beiden diesen Fragen. Genau, wir haben in unseren Bediengebieten virtuelle Haltestellen platziert, also selber einprogrammiert ins System. Und die haben wir alle 300 Meter voneinander entfernt platziert. So, das heißt, jemand muss maximal 150 Meter zu Fuß gehen, um die nächstgelegene Haltestelle zu erreichen. Es gibt auch einige Ausnahmen, zum Beispiel wenn ein Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin befördert werden soll, dann gibt es eine gewisse Flexibilität, wo man abgeholt werden kann. Aber grundsätzlich müssen die Haltestellen angefahren werden, deswegen ist es auch ein Teil des ÖPNV-Netzes. Und das Schöne ist, wie du gesagt hast, es gibt tatsächlich viele Beschwerden, die bei uns ankommen von den Anwohnern in den eher ländlichen Gegenden Schleswig-Holstein, wo sie uns sagen, hey, es gibt diese Buslinie, der fährt komplett leer die ganze Zeit. Was macht ihr da mit unseren Steuergeldern? Und genau mit On-Demand-Verkehr können wir, also normalerweise wollen wir diese Bus nicht komplett ersetzen. Was wir machen können, ist, wir können einen On-Demand-Verkehr dann dort einsetzen und dann diese Linie noch besser optimieren, sodass es zu den Orten fährt, wo die meisten Leute abfahren. Und dann mit On-Demand-Verkehr, die Leute werden dann dort einsteigen, maximal 150 Meter entfernt von deren Standort. Und die steigen bei der virtuellen Haltestelle und unseren Shuttles ein und dann werden zu der nächstgelegenen Bushaltestelle hingefahren oder Bahnhof. Und dann fahren sie dann weiter. Und mit den intelligenten Datenauswertungen können wir genau sehen, wie viele Leute von wo abfahren und wo die meist angewendeten oder meist angefahrenen Zielpunkte sind. Und damit können wir auch den ÖPNV optimieren und effizienter machen. Das ist richtig schön.
Also auch den Linienverkehr selber dann effizienter machen, nicht nur.
Genau, ja, nicht nur On-Demand-Verkehr, Linienverkehr. Okay. Also On-Demand-Verkehr ist ein richtig schönes Ergänzungsangebot, weil die Daten von On-Demand entnehmen können und dann die Linienverkehr dann optimieren dadurch. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön.
Stichwort Daten. Ich habe auch gelesen, dass ihr zur Angebotssteuerung KI, also künstliche Intelligenz, nutzt. Wie funktioniert das denn? Und wie kommt das auch bei den Kundinnen an, weil das klingt ja auch häufig befremdlich und was passiert mit meinen Daten und Datenschutz?
Ja. Ja, tatsächlich ganz am Anfang war das ein sehr großes Thema. Okay, das ist immer noch ein großes Thema. Natürlich sind wir in Deutschland auch unterwegs, das muss man auch sagen. In Deutschland müssen wir natürlich mit unseren privaten Daten gut umgehen und ist komplett nachvollziehbar. Da kamen einige Fragen auf uns zu und ganz am Anfang, okay, ist das überhaupt erlaubt, dass ihr so viele Daten sammelt und dann verwendet? Am Ende des Tages, die meisten Daten sind anonymisiert. Also wir haben natürlich Fahrgastdaten, wir brauchen Daten für die Buchung, so Vorname, Nachname, Telefonnummer zum Beispiel. Das sind die grundsätzlichen Daten, die wir verwenden. Und wenn es zum Beispiel einen Fahrgast gibt, der oder die Schwierigkeiten bei einer Buchung haben, dann können wir sehr schnell reagieren und sehr schnell dieses Problem heben. Was wichtig zu wissen ist, als wir diese App ausgeschrieben haben, damals 2021 haben wir die App ausgeschrieben, das ganze Software. Wir haben eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung gemacht. Das ist eine meiner lieblingsdeutsche Wörter. Und da haben wir genau geprüft mit unseren Datenschutzjuristen, ob diese App datenschutzkonform ist, ob alles in Ordnung ist. Und nach der finalen Prüfung haben wir gesehen, ja, alles klar, das geht. Und dann haben wir damit angefangen. So, Daten gehen, wir sind sehr streng. Wir gehen sehr streng damit um und das ist am Ende des Tages, ja, das ist Datenschutz, DSGVO-konform, auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, beruhigend für unsere Hörerinnen und Hörer, die dann wahrscheinlich auch, vielleicht einige auch eure Dienste nutzen. Was waren denn noch Herausforderungen bei der Etablierung dieser Services?
Ganz am Anfang haben wir festgestellt, also wir haben 5 Fahrzeuge eingeführt, bei Remo zum Beispiel. Und nur 2 bei unserem Angebot Smartest Dorf Shuttle in Amsterdam. Und normalerweise haben wir diese Grundregel, je 10.000 Einwohner ein Fahrzeug im Einsatz. Und in Rentenregion Rendsburg haben wir 75.000 Anwohner, Anwohnerinnen. Und wir haben statt 7 oder 8 Fahrzeuge nur 5 Fahrzeuge. Weil die Kosten für den Betrieb sind enorm hoch. So, dann haben wir mit dem Kreis Rendsburg-Ingenförde zum Beispiel uns auf 5 geeinigt und mit dem Kreis Flensburg beim smarten Dorfschuttle nur auf 2 Fahrzeuge für 11.400 Menschen, muss ich sagen. Aber was wir bemerkt haben, ist, beide Verkehre sind so schnell erfolgreich geworden, sprich sehr hohe Auslastung, dass wir mehr Fahrzeuge benötigten und wir mehr Fahrzeuge noch brauchen. Das ist immer noch eine Herausforderung. Das bedeutet, dass viele Leute auch eine Fahrt nicht buchen können, weil die Auslastung so hoch ist. So, wir sind sozusagen ein Opfer unseres eigenen Erfolgs. Aber das ist auch wichtig zu wissen, sodass wir in die Zukunft auch das besser planen können in andere Regionen. So, das ist die allergrößte Herausforderung. Aber was schön ist mit dem On-Demand-Verkehrssystem, mit dem Backend-System, wir können auch die Parameter entsprechend einstellen, sodass zum Beispiel eine bessere Auslastung hinkriegen, dass wir noch mehr Leute befördern können, indem wir zum Beispiel die Wartezeit ein bisschen höher setzen oder die Umwegezeit noch ein bisschen ausweiten. Solche Dinge.
Nicht, dass es am Ende zu Frust bei den KundInnen kommt.
Genau.
Das wäre ja dann auch ein bisschen kontraproduktiv. Erst erfolgreich und dann leider viel Frustration. Du hast mir auch erzählt, dass ihr auch mit den regionalen Taxiunternehmen zu tun habt, weil da gab es auch einige Sorgen und wahrscheinlich auch Herausforderungen mit dem Service.
Ja, bei unserem Projekt Remo in der Region Rendsburg hatten wir tatsächlich vor, mit den lokalen Taxiunternehmen zusammenzuarbeiten. Das war tatsächlich damals eine Grundvoraussetzung für das ganze Projekt vom Land Schleswig-Holstein, von unserem Ministerium, um Geld an den Kreis Rendsburg-Ingenförde zu geben für das Projekt. Und das Land hat gesagt, okay, wir geben das Projekt 1 Million Euro Zuschuss sozusagen für Projektmanagement, Software, Marketingmaßnahmen und eine Begleitforschung. Und der Kreis muss den Betrieb übernehmen. Aber um das Geld zu bekommen, müsst ihr lokale Taxiunternehmen mit einbinden. Ganz am Anfang haben wir die lokale Taxiunternehmen zum Tisch gebracht und wir haben das ganz transparent und offen gemacht. Wir haben alle Taxiunternehmen über den Kreisobmann dort in der Region angesprochen und zu einem gemeinsamen Workshop eingeladen. Da kamen 2 Taxiunternehmen dazu von 7, glaube ich, aus der Region. Und wir hatten tatsächlich vor, mit beiden Taxiunternehmen zusammenzuarbeiten. Was ich als Projektleiter nicht richtig vorgesehen habe, dass wir auch ein also wir haben ein Privatunternehmen, der den Busverkehr dort in der Region betreibt. Und der Busverkehrsunternehmen hat auch ein ausschließliches Recht, dort in der Region ÖPNV zu betreiben. So, was ich nicht gedacht habe, was ich nicht vorgesehen habe, war, dass wir natürlich zwei privatwirtschaftliche Branchen haben, die wir zusammenbringen wollen und die zusammenarbeiten sollten. Und das ist eine Herausforderung, natürlich. Und leider kam es dazu, dass wir eine Partnerschaft mit den lokalen Taxiunternehmen nicht hingekriegt haben. Das war sehr schwierig. Da waren viele Verhandlungsgespräche, die der Kreis Flensburg-Eckernförde und ich vom Nahverkehrsverbund moderiert haben. Aber wegen den, ja, man könnte sagen, Missvertrauen oder Missvertrauen zwischen den beiden Unternehmen hat es einfach nicht geklappt. So, das ist etwas, was man auf jeden Fall beachten muss, wenn man mit unterschiedlichen Firmen, Unternehmen zusammenarbeiten will in diesem Bereich. Aber es ist immer noch sehr wichtig für uns. Wir versuchen immer noch mit den lokalen Taxiunternehmen dort in der Region zusammenzuarbeiten. Wir haben auch ein riesiges Bundesförderprojekt, das heißt Smile24, in der Schlei-Region, also dort auch, wo unser smartes Dorf-Shuttle fährt. Und da ist eine Grundvoraussetzung, das haben wir auch so in unserem Antrag geschrieben, dass die lokalen Taxiunternehmen auf jeden Fall mit eingebunden werden müssen. Und wenn die nicht eingebunden werden, dann bekommen wir kein Geld natürlich. Aber wir sind jetzt am Tisch mit vielen Taxiunternehmen aus der Region. Der Busverkehrsunternehmen, der dort fährt, die wissen auch Bescheid und die sind auch sehr offen für eine Zusammenarbeit. Da haben wir sehr gute Aussichten.
Ich bin gespannt. Ich höre daraus, dass das Projekt auch noch ein bisschen in den Startlöchern steht und noch recht am Anfang ist. Thema Personal. Personalmangel ganz groß bei den Verkehrsunternehmen aktuell. Wie sieht das bei den On-Demand-Verkehren aus? Gibt es da schon ein Konzept hinter Richtung autonomes Fahren oder sind da einfach genügend Fahrerinnen und Fahrer verfügbar?
Für unsere Projekte momentan gibt es genügend Fahrerinnen und Fahrer verfügbar. Also wie wir das machen, ist zum Beispiel in der Region Ravensburg, da wir nur in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden fahren, haben wir ein paar Vollzeit-Fahrer, Fahrerinnen und einige Teilzeit- oder auch Minijob-Basis-Fahrer, Fahrerinnen. Und da passt es auch ganz gut. Das sind einige Studierenden aus Kiel zum Beispiel, die nach Rendsburg fahren und die fahren mit uns und die lieben diesen Job, weil also man hat die Gelegenheit, einfach durch die Gegend rumzufahren und mit lustigen Fahrgästen sich auszutauschen, wenn man da irgendwo hinfährt. In unseren anderen Projekten hatten wir bis jetzt auch keine Schwierigkeiten, außer die letzten Monaten tatsächlich. Da waren einige Fahrerinnen, die krank waren. Und dann gab es tatsächlich Schwierigkeiten bei der Personalplanung. Und erst dann haben wir das gespürt. Also wir haben auch gesehen, es ist zum Beispiel nur ein Fahrzeug gefahren. Und wir haben uns gefragt, was ist da passiert? Und der Betreiber hat uns auch gesagt, ja, es liegt an diese Personalplanungsschwierigkeiten. Bei Smile24 haben wir vor, 100 Menschen anzustellen, also 100 Personalstellen auszuschreiben. Das wird auf jeden Fall schwierig sein. Aber wir haben auch einen Plan, wie wir die Leute ein bisschen motivieren werden, um an diese Jobs sich zu bewerben. Genau, aber ich sehe auf jeden Fall, dass es autonomes Fahren wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Bei unseren Projekten, also die größten Kostenstellen sind für Personal. Und ich will nicht sagen, dass wir die Leute komplett ersetzen wollen. Das wollen wir natürlich nicht am Ende des Tages. Aber wenn wir unsere Anwohner, Anwohnerinnen eine gute ÖPNV-Ergänzungsangebot anbieten und im ländlichen Räumen, dann müssen wir auch natürlich Steuergelder dafür zur Verfügung haben, um das leisten zu können.
Im Rahmen der Projekte bildet ihr ja auch MobilitätsmanagerInnen aus und auch weiter. Und da wird es auf jeden Fall genügend Stellen geben, auch wenn es nicht mehr vielleicht im Fahrbetrieb sein wird. Deswegen meine Frage, wie sieht denn eine Ausbildung zur Mobilitätsmanagerin, zum Mobilitätsmanager aus und welche Ziele verfolgt ihr auch damit, die Leute so weiterzubilden?
Genau, was wir jetzt vorhaben, gemeinsam mit unserem Mobility-Team, Shoutout an meine Kollegen von Mobility-Team, die sind dafür zuständig, diese Mobilitätsmanager und Mobilitätsmanagerin auszubilden in den Kommunen. Wir gehen dahin. Und wir werden dann auch Module und ein Modulsystem aufbauen und entwickeln, wo wir vor Ort Workshops halten können und tatsächlich die Leute vor Ort ausbilden werden, sodass sie sich am besten auskennen im Bereich Mobilität. Das heißt, zum Beispiel, wir werden ein Modul zu On-Demand-Verkehr haben, wo die Leute vor Ort mehr über On-Demand-Verkehr lernen, wo man On-Demand-Verkehr am besten einsetzen kann und so weiter und so weiter. Und Bike-Sharing-Angebote zum Beispiel oder Mobilitätsstationen. Unsere Kommunen sind diejenigen, die für Mobilitätsstationen zuständig sind. Wenn sie gegen eine Mobilitätsstation sind, dann können wir eine Mobilitätsstation nicht aufbauen. So, wir müssen mit denen abstimmen, wir müssen klare Ziele definieren mit den Kommunen, mit den Kreisen. Und genau das haben wir vor mit diesen Mobilitätsmanagern, sodass man vor Ort genau weiß, wie ein Mobilitätsangebot aussieht.
Ja, ich finde es total spannend, was da bei euch im Norden passiert und was für spannende Projekte ihr habt, um auch die Brücke zwischen dem ländlichen Raum und den Städten zu schlagen, dass ihr das Ziel habt, den Zweit- und Drittwagen eurer Einwohner und Einwohnerinnen abzuschaffen. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen ganz viel Erfolg bei euren Projekten und dass ihr eure Ziele alle erreichen könnt. Und danke dir, dass du heute in unserem Podcast zu Gast warst.
Vielen Dank, Katharina. Es hat Spaß gemacht.
Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast@vdv-akademie.de erreichbar.